Oh, ich hätte es nicht gepackt emotional oder ich habe es nicht gepackt und dann früh genug die Reißleine gezogen, wenn dann Tiere abgegeben wurden und wir dann beraten haben, dass heute Tag X ist und dann die Leute gesagt haben, nee, da kann ich nicht dabei sein, ich gehe jetzt und die Blicke der Tiere dann noch zur Tür und ich musste die dann alleine einschläfern. Ja, nee, also nee. Wenn, dann bitte echt im Kreise der Familie, ja, und mit Unterstützung und Hilfe vom Klinikteam oder Praxisteam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. In der heutigen Folge möchte ich über das Sterben unserer Hunde oder generell unserer Tiere sprechen. Hör dir die Folge also wirklich nur an, wenn du die Ressourcen dafür hast. Ist natürlich keine Folge, die irgendwie super gute Stimmung macht, aber ich empfinde sie dennoch sehr wichtig. Ich habe natürlich aus Gründen sehr, sehr viele Fragen dazu bekommen die letzten Monate und vor dem Hintergrund auch einfach noch, dass ich ja früher als ganz normale praktische Tierärztin tätig war in der Praxis und in der Klinik, habe ich da natürlich auch nochmal ein ganz anderes Insiderwissen sozusagen, weshalb ich wahrscheinlich durchaus auch nochmal mehr dazu befragt wurde und werde. Ich war die letzten Monate absolut nicht in der Verfassung dazu. Ich probiere es heute einfach mal. Ich glaube, ich schaffe es. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, jetzt so langsam mal Antworten dafür zu geben, weil ja, es ist einfach ein Thema. Man liest es immer öfter, dieses selbstbestimmte Sterben beim Haustier und dass man eben nicht Richter, Henker, Henkerin, Richterin spielen soll für das Tier und das Tier doch einfach ganz natürlich sterben sollen dürfte. Und ja, dieser Begriff der Natürlichkeit, den empfinde ich da schon als durchaus schwierig. Vor allem auch wieder vor dem Hintergrund, dass wir die Tiere zum Teil ja richtig krank gezüchtet haben. Wenn wir jetzt da in den Qualzuchtsektor schauen, auf Kosten von Aussehen und Niedlichkeit ganz übelste Krankheitsgeschichten hervorgebracht haben. Sei es die Faltkatze, sei es Mops und Frenchie, das sind natürlich so die ersten, die man sofort nennen muss. Die eine lebt immer mit massiven Schmerzen, weil das ganze Knochen- und Knorpelgewebe einfach nur noch schrecklich ist und Schmerzen verursacht. Und die sind so schön ruhig und kuschelig, ja, weil sie immer Schmerzen haben. Und die anderen können kaum atmen, bekommen nicht genug Sauerstoff für ihre eigentliche Sportlichkeit und ihre massigen, muskulösen Körper. Und da empfinde ich es schon als hochgradig schwierig, von natürlichem Tod zu sprechen, weil das ist nicht natürlich. Ja, es sind Krankheiten, die haben Menschen hervorgezüchtet. Und ich glaube nicht, dass das schöne, natürliche Sterbensszenarien sind, die man sich da ausmalen darf. Ja, also das ist so diese eine Seite, diese Natürlichkeit und dieses Selbstbestimmte, dass da keiner über jemand anderen, über ein Lebewesen bestimmt und dass das durchaus vermessen ist. Ja, ich habe das ja jetzt viele, viele Monate mitgemacht. Timon hatte multizentrisches T-Zell-Lymphom und ich habe das so, so extrem früh erkannt. Es ist dann sein Vorteil gewesen, dass er eben bei einer Tierärztin gelebt hat und ich das so schnell gemerkt habe, dass wir wirklich mit der Chemotherapie extrem gute Erfolge hatten. Das Thema Chemotherapie, das möchte ich auch unbedingt irgendwann nochmal angehen, weil da so viele falsche Informationen und Mythen kursieren, dass man eben denkt, dass es den Hunden dann genauso geht wie in der Humanmedizin. Und ja, im Humanbereich ist eben das Ziel Überleben, alles weg. Und da geht man ja schon fast an die Letalitätsgrenze. Und das ist beim Tier niemals. Beim Tier geht man umgekehrt immer in den Bereich, dass die Lebensqualität nicht eingeschränkt ist. Ja, also der bestmögliche Gewinn, aber der ist auf Verlängerung aus und nicht auf wir gewinnen sozusagen diese Schlacht gegen den Krebs. Von daher ist das was ganz anderes, aber das soll einfach mal in einem anderen Podcast ein bisschen ausführlicher kommen. Ja, ich habe natürlich auch da schon über ihn bestimmt mit den Medikamenten, aber eben immer mit der Prämisse für ihn, für sein Leben, sein bestmögliches Leben mit Spaß noch da zu sein und dabei sein zu können. Und natürlich war das richtig hart und ich denke mal gerade Menschen, die viel reflektieren und nachdenken und eben ganz extrem viel Perspektivwechsel auch machen, um dann im Sinne des Tieres entscheiden zu können. Ich kann dir wirklich sagen, es war sowas von schwer, immer wieder, mehrmals die Woche zu entscheiden, welche Medikationen machen wir, welche setze ich aus, mit welchen, ja, man muss ja sagen, mit welchen Folgen. Das heißt, wenn ich mich entschieden habe, nee, das machen wir nicht, weil ich glaube, dass es besser ist, wir setzen das jetzt aus. Das hat ja Auswirkungen, weil der Krebs in der Zeit gewinnt. Und ja, also es war quasi so klar, jede Entscheidung, die ich da über jemand anderen fälle, hat Auswirkungen. Ja, und dieser jemand kann nicht mitreden, wirklich, sondern ich muss probieren, es bestmöglich zu übersetzen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen, die eben über ein anderes Lebewesen bestimmen, sich das da nicht leicht machen, ja, sondern dass das echt richtig kräftezehrend ist. Und im Bestfall, und deshalb glaube ich auch, dass eine richtig vertrauensvolle Beziehung zum behandelnden Tierarzt, der behandelnden Tierärztin oder der Tierklinik, wie auch immer, dem Tierärzteteam, ist das A und O. Das ist das absolute Fundament, dass da eine Vertrauensbasis ist, wo man sich entsprechend beraten lässt, um dann eben abzuwägen und bestmöglich zu entscheiden. Ja, also das ist, würde ich sagen, wirklich das Allerwichtigste in dieser Phase. Ja, dass man da Vertrauenspersonen mit ganz viel Wissen im Hintergrund hat. Was ich wichtig finde, sich einmal zu verdeutlichen, was wird denn mit selbstbestimmt in der Hundebubble gemeint und im Humanbereich. Das fand ich für mich auch nochmal, als das so anfing, dass man mehr Profile gesehen hat, auch auf Social Media, und dass es mehr eben um dieses selbstbestimmte Sterben für Haustiere ging. Das war mit das Erste, wo ich drüber gestolpert bin und mir nur dachte, wenn wir von selbstbestimmtem Sterben im humanen Bereich sprechen, habe das auch gerade im weiteren Bekanntenkreis tatsächlich ja erfahren, quasi, was heißt mitbekommen. Ich habe dann gefragt, ob ich mehr darüber erfahren darf, weil ich natürlich auch sehr neugierig war. Es ist ein assistierter Suizid, wo man zwei Lösungen trinken musste, wo man mehrere psychologische Termine hatte, auch die Angehörigen hatten solche Termine. Und wenn dann eben alles gepasst hat, dann kommt ein ausgemachter Tag X, an dem um die Uhrzeit X jemand kommt mit diesen zwei Lösungen, die dann in einer bestimmten Zeitspanne getrunken werden müssen. Und dann ist es ein assistierter Suizid. Das ist selbstbestimmtes Sterben im Humanbereich. Und in der Hundebubble ist mit selbstbestimmtem Sterben gemeint, warten, bis der natürlich tot eintritt. Und das, finde ich, ist schon mal alleine etwas, worüber man nachdenken sollte. Ich mag da jetzt überhaupt nicht wieder in deine Gedanken rein spuken quasi und dich da in eine Richtung bringen. Aber das ist was, wo ich für mich gesagt habe, okay, da muss man echt mal drüber nachdenken, warum das so ist, dass es in der einen, also im humanen Bereich so gesehen wird und im Tierbereich so. Also der Trend sollte dahin gehen, den Hund nicht einzuschläfern, sondern eigenständig sterben zu lassen, warten, bis der natürliche Tod eintritt. Zu dieser Natürlichkeit habe ich ja eh schon was gesagt. Hinzu kommt, dass die Natürlichkeit ja auch insofern eingegrenzt ist, dass unsere Hunde auch immer öfter Krebs bekommen, weil sie auch älter werden. Ja, also da ist immer so diese Frage, Huhn oder Ei, ist das auch, weil eben die Natur natürlich, ne, wir leben ja alle in dieser Umwelt und gibt es da mehr Einflüsse, aber die Tiere werden ja auch viel älter als früher. Und ja, kommen mehrere Sachen zusammen, wodurch ich das auch schon wieder schwierig finde, als einfach nur natürlich zu bezeichnen. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe in der Suchmaschine rumgesucht. Kann man natürlich auch wieder hier nur aus dem Humanbereich was zu sagen. Nahtoderfahrungen, wenn man sich da was zu durchliest, dann ist es wirklich so, dass der Körper natürlich einen richtig krassen Hormoncocktail bereithält. Da kann ich jetzt als Mutter sagen, die im, ich habe im Geburtshaus entbunden, ohne jegliche Medikation oder Hilfe. Es war definitiv das Schmerzhafteste, was ich in meinem gesamten Leben ever erlebt habe. Und es war zeitgleich das Allerkrasseste und Schönste, was ich jemals ever in meinem Leben erlebt habe. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, unser Körper hat da wirklich Hormone für uns bereit, die einen danach glauben lassen, das war das Geilste, was man gerade ever erlebt hat. Und genauso habe ich das da rausgelesen. Ja, dass wohl so ein Hormoncocktail da ist. Ich habe auch Podcasts gehört dazu tatsächlich und auch ein YouTube-Interview mir angeschaut. Also da sind so extreme Gefühle dann wohl da, wie diese Personen das alle, und das war wirklich, der Podcast, das war mit einem Mann, dann waren zwei Frauen, wo ich was gehört habe, also ganz bunt gemischt und jede Person hat das Gleiche gesagt. Am Ende war dieses, das war das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Die haben sich danach richtig gesehnt. Das gibt es wohl auch. Das wird auch wohl beschrieben, dass Menschen mit so einer wirklichen Nahtoderfahrung auch zum Teil Todessehnsucht haben und suizidgefährdet sind, weil sie das gerne nochmal erfahren wollen würden. Und da würde ich aber bitte sagen, das müssen wir abgrenzen von ganz langem Krebsleiden, von chronischer, dahinsiechender, krasser, übler Krankheit. Das ist doch echt ein Unterschied, weil diese ganzen Nahtoderfahrungen waren immer in so, ne, der eine ist irgendwie wo runtergefallen und bei der anderen, das war unter der Geburt, genau, die ist fast verblutet, die Frau. Also, ne, das waren alles so, zack, da ist auf einmal was passiert. Es war niemand dabei, der chronisch über Jahre, Monate, wie auch immer, krank war und eine richtig, richtig üble Zeit durch diese Krankheit hatte. Das also, finde ich, ist ein riesiger, himmelweiter Unterschied. Egal welchen Hormoncocktail ein Körper bereithält, ersticken ist ersticken. Und gerade wenn ich mir gewisse Krebserkrankungen angucke oder ja, wie bei Muffin, dem der Tumor im Brustraum geplatzt ist und der quasi an seinem eigenen Blut erstickt wäre. Es ist grausam. Da kann mir doch niemand erzählen, dass das selbstbestimmt und schön ist. Ich würde da tatsächlich glauben, also ich habe auf der Tierintensivstation lange auch Nachtdienste gemacht. Da fand ich immer, hat man am meisten gelernt, wenn man da eben mit der diensthabenden Ärztin oder dem diensthabenden Arzt alleine war, super viel Verantwortung hatte und ja, natürlich die krassen Fälle gesehen hat. Und es gibt ja auch viele Interviews mit Personal von der Humanmedizin aus Kliniken, wo einfach man sagt, hey, da wird jetzt quasi so, werden die letzten Schritte begleitet. Ich kenne kaum Intensivpersonal, was nicht sagt, das ist krass, das ist einfach richtig krass. Und da würde, glaube ich, kaum jemand sagen, so was Selbstbestimmtes, das ist richtig schön, wenn man da selbstbestimmt nach chronischer, langer Krankheit und einem richtigen Schmerzleiden. Da kommt aber, jetzt habe ich Schmerz gesagt, für mich auch noch ein ganz, ganz großer Unterschied zum Veterinärbereich dazu. Wenn man jetzt sagt, dass Menschen eben auf Intensivstationen betreut sind und es ist klar, dass sie sterben werden, dann haben die eine Schmerzmedikation, die zu Hause in der Form privat nicht durchführbar wäre aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes. Ja, weil man das gar nicht in einen privaten Haushalt einfach mal so mitgeben dürfte. Da kommt dann jemand vom Dienst, der das abgeben darf oder spritzen darf, verabreichen darf. Das gibt's doch in der Veterinärmedizin in der Form gar nicht. Ja. Also, dass vielleicht jeder, der selber Tierarzt und Tierarzt ist, das zu Hause haben kann dann und oder das zu Hause hat, wenn er eine eigene Praxis hat, okay, ja, beziehungsweise halt in der Praxis im Safe stehen hat und darauf Zugriff hat, so ist es besser formuliert. Okay, aber das ist ja nicht jeder Tierbesitzer hat ja eine eigene Praxis. Nicht jede Tierbesitzerin hat eine eigene Praxis mit Safe, wo man hingehen kann. Das heißt, die Schmerzmedikation und diese Hilfen, die sind ja im Veterinärbereich gar nicht gegeben. Und da kommt für mich die unterlassene Hilfeleistung dazu. Also wenn ich dann teilweise höre, wie sich da Tiere quälen, bis sie dann endlich sterben, dann ist das für mich unterlassene Hilfeleistung und nicht, oh, ich habe den selbstbestimmt sterben lassen. Ich ganz persönlich sehe das so. Wie du das siehst, das darfst du für dich selber überlegen, nachdenken, einfach wieder dieses, ne, ich möchte zum Nachdenken anregen, aber ich persönlich sehe das so nicht, weil eben die Medikation da gar nicht so sein kann und deshalb hinkt für mich auch der Vergleich. Und nochmal, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass einfach mit diesem selbstbestimmten Sterben im Humanbereich und im Tierbereich zwei völlig verschiedene Dinge gemeint, also genau das Konträre wird damit gemeint. Hunde haben gar nicht diese Möglichkeit, ja, außer eben sie wären stationär in der Klinik untergebracht. Dann haben sie die Möglichkeit auch und werden da bestmöglich begleitet. Aber ja, inwiefern wäre das besser, als im Kreis der Familie zu sein? Auch das, also ich sehe das tatsächlich immer wieder als Vorteil. Ich weiß, ja, wir haben aktuell Mangel, Tierkliniksterben, Tierarztpraxis sterben. Wir haben ganz viele Orte, die überhaupt nicht flächendeckend, ja, einfach versorgt werden. Sei es mit Notdiensten, sei es mit, da kann jemand kommen. Von Hausbesuchen möchte ich gar nicht mehr reden. Ich weiß, das war noch vor, ich würde sagen, 10 Jahren war das eigentlich noch gang und gäbe. Alle Tiere in meiner Kindheit wurden zu Hause eingeschläfert. Ja, das war immer, gerade auch bei Dino, der ist ja, ich glaube, fast 18 geworden. Da war ich ja schon zum Studium ausgezogen. Da hat meine Mama mich morgens angerufen und gesagt, heute ist der Tag X und ich habe mich in München ins Auto gesetzt und bin 470 Kilometer heimgefahren. Und das war einfach völlig klar, dass das immer zu Hause stattfindet. Aber das ist heutzutage leider Glücksfall. So wie bei mir, wenn man dann sagt, ich habe im Freundeskreis Tierärztinnen, Tierarzt, die dann kommen können, mich unterstützen können, das haben die meisten heutzutage nicht mehr. Aber dennoch würde ich persönlich sagen, es ist immer noch besser, in die Praxis zu fahren im Familienkreis, als zu sagen, das Tier liegt jetzt dann auf Intensivstation und wird mit Schmerzmedikation versorgt und stirbt dann da ganz natürlich alleine. Mal abgesehen davon, dass das nicht passiert, weil jeder Tierarzt, jede Tierärztin, die ihren Job wirklich mit ganz viel Herzblut und Empathie ausführt, und das sind fast alle, weil sonst würde man einen anderen Job machen mit viel, viel weniger emotionaler Belastung und viel mehr Geld und weniger Arbeitszeiten. Also ja, egal wie ich es drehe und wende, es ist eine hochgradig individuelle, ganz, ganz persönliche Entscheidung, die eine vertrauensvolle Beziehung zu den behandelnden Tierärzten, Tierärztinnen voraussetzt, meines Erachtens. Und ja, vielleicht wirklich ein sich vorher schon so ein bisschen auch Gedanken machen und gucken, gibt es bei uns vielleicht tatsächlich noch eine Fahrpraxis? Kann man da anrufen? Ist das auch eine Fahrpraxis, die zur Euthanasie kommen würde? Und ja, ich denke gerade bei den Tieren, die immer im Familienkreis gelebt haben, ist es ein Zugewinn zu sagen, das im Familienkreis zu machen. Das fand ich immer so hart und das mit einem Grund. Ich rede da ja mal nicht um heißen Brei rum, warum ich aufgehört habe, praktisch zu arbeiten, weil ich hätte es nicht gepackt emotional oder ich habe es nicht gepackt und dann früh genug die Reißleine gezogen, wenn dann Tiere abgegeben wurden und wir dann beraten haben, dass heute Tag X ist und dann die Leute gesagt haben, nee, da kann ich nicht dabei sein, ich gehe jetzt und die Blicke der Tiere dann noch zur Tür und ich musste die dann alleine einschläfern. Ja, nee. Also, nee. Wenn, dann bitte echt im Kreise der Familie. Ja, und mit Unterstützung und Hilfe vom Klinikteam oder Praxisteam. Ja, ich hoffe, dass ich dir da ein bisschen beim Gedankensortieren helfen kann mit dieser Folge. Es ist ein schwieriges Thema, auch nach den Monaten noch für mich. Ich habe mir ein paar Bücher hier hingelegt, die ich damals für unsere Tochter gekauft habe. Würde jetzt aber gar nicht sagen, dass die nur für Kinder sind. Ich habe die eben auch gelesen, natürlich auch mit ihr. Also ich habe einmal Der Junge und der Gorilla. Da geht es jetzt nicht so richtig direkt ums Thema ein Haustier stirbt, aber einfach auch wieder so, um die Emotionen zu beschreiben und das Kind so ein bisschen zu begleiten. Das Buch Weil du mir so fehlst, das finde ich super schön gemacht. Das ist auch mit einem Poster. Also das ist wirklich was für Kinder, die Begleitung brauchen. Dann habe ich noch ein Buch hier, das heißt Für immer in meinem Herzen. Da geht es tatsächlich um einen Hund. Dann gibt es noch das Buch Geht Sterben wieder vorbei. Das finde ich auch sehr gut, um das mit Kindern zu besprechen. Ja, und ansonsten kann ich wirklich nur noch mal wiederholen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Trauer ist hochgradig individuell und ja, hol dir dabei Hilfe, Unterstützung und lass dich beraten und ich hoffe, dass diese schwierige Podcast-Folge dir ein bisschen hilft, die Gedanken dazu zu sortieren. Bis bald!